Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativcare für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Heute im ersten Gespräch von Wegbegleiter habe ich Anke Diederich eingeladen. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie wird von ihrem Alltag erzählen und von ihrem Leben als Familie mit einem schwerkranken Kind. Ja, wir sprechen über die Zeit der Diagnose, über die Gedanken und Ängste und sie wird auch von ihrer älteren Tochter Lotta erzählen, die ihre jüngere Schwester beschützt und sich ganz stark für sie einsetzt. Wir sprechen offen über die Themen Tod und Sterben und wie wichtig es ist, als Familie den ganz eigenen Weg zu finden und auch zu gehen, ganz egal, was die anderen sagen. Ja, herzlich willkommen und vielleicht stellen Sie sich am Anfang einfach kurz selber vor.
Ja, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Anke Diederich. Ich bin verheiratet mit meinem Mann Alex Diederich und wir haben zusammen zwei Kinder. Das ist einmal die Lotta, die ist 5,5 Jahre alt und dann die Fine, die ist 2,5 Jahre alt und ist schwer erkrankt, hat eine schwere Hirnschädigung. Ja, ansonsten haben wir trotzdem Spaß. Wir gehen beide arbeiten, mein Mann Vollzeit und ich Halbzeit. Ja, die Lotta geht in den Kindergarten, die Fine noch nicht, aber das läuft gerade. Ja, das ist so, was wir machen. Ganz schön, grob umschrieben.
Der Podcast Wegbegleiter ist ja für Familien mit einem schwerkranken Kind. Was hat Sie dazu bewegt, mitzumachen?
Ja, dass ich sehr wichtig finde, einfach zu sprechen, Familien ein Ohr zu geben, auch mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, wo das Wort Tod vorkommt, was häufig vermieden wird oder ja irgendwie totgeschwiegen wird. Und ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen, weil es gehört einfach dazu. Es gehört zum Leben unserer Kinder dazu und es gehört zu dem Leben unserer Familien dazu. Und ja, das kann man akzeptieren und dann darf man auch darüber sprechen. Und das tut auch gut, darüber zu sprechen.
Wie hat denn Ihre persönliche Geschichte als Familie mit einem schwerkranken Kind begonnen? Also viele Menschen haben ja noch sehr deutliche Erinnerungen an den Moment oder die Zeit der Diagnose. Möchten Sie ein bisschen darüber erzählen?
Ja, ich kann das gerne erzählen. Vielleicht ist es aber weniger deutlich. Denn die Schwangerschaft war normal. Es gab keine weiteren größeren Schwierigkeiten oder Komplikationen in der Schwangerschaft. Sie ging auch fast bis zum Ende, also 39,3 oder so ist die Fine auf die Welt gekommen. Relativ schnell, innerhalb von, also nach einem Tag voll schöner Wehen, 2 Stunden ein bisschen heftigere Wehen und dann war aber die Fine da. Und ja, also wir sind ins Krankenhaus gefahren. Meine Tochter, die Große, die war bei den Großeltern sowieso. Das heißt, wir mussten noch gar nichts umplanen irgendwie. Wir sind ruhig hingefahren und ruhig kam die Fine zur Welt. Dann ist sie halt sehr ruhig geblieben. Das war so die erste Auffälligkeit, dass sie nämlich nicht geschrien hat. Aber nachdem meine Tochter Lotta sehr viel geschrien hatte, fand ich das eigentlich ganz angenehm, dass sie nicht geschrien hat. Und die Abgabewerte waren auch normal. Ja, und alles war normal. Wir haben uns super gefühlt. Es war total schön. Es war eine schöne Geburt. Es war ein schöner Moment. Es war ganz toll. Das waren die letzten sorgenfreien Momente sozusagen. Und so nach 6-7 Stunden, die Fine war mit mir auf dem Zimmer. Mein Mann war nach Hause gefahren. Ist die Temperatur abgefallen von der Fine, was der Schwester ein bisschen Sorge bereitet hat. Und dann habe ich wieder auf den Bauch genommen, um sie so zu wärmen. Das ging aber nicht. Und dann kam wieder eine Schwester und hat gesagt, ah nee, es wäre doch lieber, wir legen die Fine in Wärmebettchen. Ja, und dann wurde das gemacht und das war aber okay noch bis dahin. Also ein bisschen besorgniserregend, aber nicht so schlimm. Ja, dann kam dazu, dass sie dann Gelbsucht hatte, schon relativ früh, früher als Kinder das normalerweise entwickeln, aber das hatte die Lotte auch, fand es auch nicht weiter schlimm. Und dann kamen die ersten Stillversuche so und es war klar, sie macht so gar nichts. Also sie versucht nicht zu saugen, sie macht gar nichts eigentlich. Dann fing sie an, sich zu überstrecken und das hat den Schwestern dann große Sorge bereitet, weil sie dachten, sie hätte eine Form von Epilepsie. Mhm. Dann wurde der Arzt gerufen, der aber gesagt hat, oh ja, vielleicht ist eine Anpassungsstörung, die hat noch Zeit, die ist noch klein und wir dürften dann noch bleiben. Und dann wurde das mit dem Überstrecken aber immer schlimmer und dann fing so an dem ersten Nachmittag ihres Lebens so, sage ich mal, als sie 18, 20 Stunden alt war, fing es an, etwas stressiger zu werden. Dann wurde die Fine verlegt und ich dann auch in ein anderes Krankenhaus mit Kinderstation. Dann kamen wir an und die Fine hatte schon einen Schlauch durch die Nase und war voller Kabel. Und da wurde uns klar, okay, so richtig, richtig ist es jetzt doch nicht und es ist nicht nur eine Anpassungsstörung. Ja, und so kam es so langsam immer mehr. Wobei man am Anfang hatten wir die Hoffnung, ach ja, sie lernt das noch, sie ist noch klein. Und die Gewissheit wurde einfach immer größer, dass es nicht so ist. Mhm. Ja, also so war es, ja.
Ist Ihnen im Moment noch besonders in Erinnerung irgendwelche Gefühle, Gedanken in der Zeit? Können Sie sich da noch an was Besonderes erinnern, eine Situation oder irgendwas?
Ja, ich hatte ganz, ganz schreckliche Angst, dass die Fine eine geistige Behinderung haben könnte. Mhm. Weil ich auch beruflich schon mit Menschen mit Behinderungen zu tun hatte und ich dachte, ich habe keine Geduld dafür. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht mit jemandem umgehen, der so langsam lernen kann. Ja, ich kann das nicht. Dachte ich, bitte, bitte nicht, lass sie alles Mögliche haben, körperlich, egal. Aber bitte, bitte keine geistige Behinderung. Ja, wobei dann auch relativ schnell sich das gelegt hat und wir dachten, also wir haben relativ schnell umdenken gelernt und dachten, ja, Hauptsache die Fine ist glücklich. Wir wollen glückliche Kinder. Ja, und dann zeichnet sie sich so langsam ab, dass die Fine aber auch sehr zufrieden war. Also sehr ruhiges Kind, auch ganz hypoton, also sie hat sich wenig bewegt und das blieb auch sehr wenig, aber sie war froh und zufrieden. Und das haben wir so relativ schnell umdenken gelernt, Gott sei Dank, und das hat sehr gut getan. Ja, also weg von irgendwelchen Erwartungen, was Kinder können sollen. Wir haben gelernt, die Fine an der Fine zu messen und ja. Ja, also das war hart, aber es hat sehr gut getan, das zu lernen.
Mhm. Ja. Fine, wie Sie sagen, Fine dann als Fine zu sehen und nicht im Vergleich zu anderen Kindern.
Genau, genau. Mhm. Weil das hätte wahrscheinlich uns sehr unglücklich gemacht. Und wir wären wahrscheinlich nicht rausgegangen oder so. Aber so sind wir haben von Anfang an das versucht. Also wir hatten auch viel Hilfe. Betreuung von der Villa Kunterbund in Trier, die so eine medizinische Nachsorge macht, die uns auch dabei geholfen haben, die uns auch in so Sachen unterstützt haben, die administrativ sind, die uns wahrscheinlich viel Kraft gekostet hätten. So haben sie das gar nicht, denn die haben alles für uns gemacht und geregelt, sodass wir so nach uns und unserer Familie gucken konnten.
Ja. Sie haben es jetzt schon von selbst angesprochen. Ja, in der Anfangszeit gab es ja bestimmt viele Unsicherheiten, Fragen, Entscheidungen, Dinge, die organisiert werden mussten. Haben Sie sich da in der Zeit gut aufgehoben und begleitet gefühlt, also durch Ärzte, durch Dienste, durch Kliniken?
Ja, wir haben uns schon gut aufgehoben gefühlt, wobei das auch Grenzen hat. Also die Fine hat eher eine Hirnschädigung, zwar mit Diagnose, aber die Diagnose kam langsam schleichend und wir mussten sie auch uns ein bisschen erkämpfen sozusagen. Also es kam relativ schnell die Gewissheit, dass jetzt keiner kommt und sich ausschließlich mit Fines Krankheitsbild beschäftigt und da zum Profi wird. Da kann man sich drüber ärgern, man kann es aber auch einfach sehen, wie es ist und das okay finden, weil es kann jetzt keiner kommen, der eine ganze Stelle hat, um sich mit Fine auseinanderzusetzen und zu lernen, was zu Fines Krankheitsbild gehört. Das ist nicht realistisch und so haben wir entschieden, dass wir die Profis werden, eben.
Für Fine.
Für Fine, ja, genau.
Ja. Und wie hat sich oder wie musste sich dann Ihr Alltag verändern, auch zu Hause, dann, als Sie mit Fine heimgehen konnten?
Am Anfang noch wenig, sage ich mal, weil die Fine war ein Baby, Babys sind hilfsbedürftig und auch die Fine war hilfsbedürftig, vielleicht ein bisschen anders als andere Babys. Sie hat dann ihre Nahrung eben über die Sonde bekommen. Ich habe am Anfang noch abgepumpt, habe sehr schnell zu Hause gemerkt, dass das meine Kräfte übersteigt und habe es nach 3 Monaten aufgehört, ganz, nachdem es immer weniger und weniger wurde und ich dachte, ja gut, es könnte doch auch mit Stress zu tun haben. Ja. Und ich habe jetzt eben getan, was ich konnte und die Fine wird auch mit anderer Milch weiterleben. Habe es aufgehört und ab da wurde es auch ein bisschen stressfreier. Aber gut, das finde ich unterscheidet jetzt nicht so viel von sich von anderen Familien. Also ne, es ist ja viel Arbeit mit einem Baby, wenn es nicht immer schläft. Und ja, das war nicht so großartig anders, finde ich.
Okay. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit verändert?
Das hat sich dahingehend verändert, dass wir dann viele Therapien gemacht haben, also Physiotherapie, Castillo Morales, damit sie vielleicht essen lernt und solche Sachen. Und viel einfach bei Ärzten waren. Die Fine war auch viel krank. Also neben der am Anfang ja, sage ich mal, nur Behinderung, war sie noch sehr schwer krank mit den Nieren und hatte oft Harnwegsinfekte und wir sind immer wieder im Krankenhaus gelandet, weil sie dann intravenös behandelt werden musste. Das hat sich geändert. Und die Fine hat eine Temperaturregulationsstörung, die gemacht hat, dass wir im Sommer nicht raus konnten oder nicht länger als eine Stunde und wenn mit ganz viel Kühlpacks und so bewaffnet sein mussten, um sie irgendwie unter den 40 zu halten. Ja, genau. Wir waren nicht immer vorbereitet. Also wir waren auch einmal im Zoo im Juni und es war viel heißer, als wir dachten. Und die Fine hat nachher sich übergeben. Ich glaube, es war noch mein Geburtstag. Es war mein Ausflug. Und ja, wir haben nachher im Kiosk Cola-Dosen gekauft, um unser Kind irgendwie wieder runterzukühlen.
Kreativ.
Ja, genau. So. Also es war nie langweilig mit der Fine.
Sie haben es jetzt selber auch schon ein bisschen deutlich gemacht, also dass Fine ja auch viel Aufmerksamkeit braucht und sie sich also viel sorgen müssen und kümmern müssen, so ein bisschen die Umstände oder das Leben um sie rum organisieren. Haben Sie manchmal Sorge, dass Lotta zu wenig bekommt, Ihre ältere Schwester?
Im Grunde genommen nicht. Also ich muss sagen, dass ich mir wenig Sorgen um die Lotta mache, weil die Lotta bis jetzt immer alles äußert, was ihr nicht gefällt. Lotta kann sehr gut für sich einstehen und Lotta hat das Glück, sehr zufrieden mit sich zu sein auch. Also Lotta spielt gerne mit sich. Die Lotta, also die ist auch gerne mit Freunden unterwegs, gar keine Frage. Die geht auch gerne ihren Hobbys nach, aber die hat auch kein Problem damit, alleine zu sein. Sie wollte immer schon, auch bevor die Fine auf der Welt war, selbstständig sein und alles selbst machen. Und das ist so geblieben. Und dazu kommt, dass das Thema eben hier ein offenes ist. Und sie kann alles ansprechen und das macht sie auch. Hier ist Tod ein regelmäßiges Thema, Trauer ein regelmäßiges Thema, Krankheit ein regelmäßiges Thema, aber genauso auch Spaß und Ausflüge und so. Wir machen es halt einfach. Und wenn es nicht mit Fine geht, dann vielleicht ohne Fine. Oder wir teilen uns als Eltern irgendwie auf oder ich habe auch mit der Lotta schon Wochenenden gemacht, wo wir eben 3 Tage weg waren, ohne Fine, nur wir beide. Ja, also deswegen, ich mache mir wenig Sorgen um die Lotta. Wobei sie auch therapeutische Betreuung hatte, auch in der Villa Kunterbund. Eigentlich nicht, weil wir uns Sorgen gemacht haben, sondern weil wir es auch aus dritter Hand sozusagen wissen wollten oder mal eine Einschätzung haben wollten oder gedacht haben, vielleicht erzählt die Lotta uns auch andere Sachen. Oder verschweigt uns Sachen und würde jemand anderem noch andere Sorgen mitteilen, was sie uns nicht zumuten müsste oder so. Ja. Und das waren dann ein paar Sitzungen und dann hat die Psychologin gesagt, nö, sie denkt auch, es geht der Lotta gut und die Lotta macht das. Genau. So dass wir jetzt froh sind, dass sie die Psychologin quasi schon kennt für den Fall der Fälle. Wo die Fine vielleicht stirbt und es geht ihr wirklich sehr schlecht, also auch der Lotta, und es geht uns schlecht und wir können es nicht so gut auffangen. ja, dass sie da einfach jemanden hat.
Ja, ja.
Wobei sie auch sonst viel angebunden ist. Also die Lotta ist halt sehr offen, sehr abenteuerlustig und ja, die hat viele Nachbarn hier, wo sie hingeht und wo sie auch sichere Orte hat oder zu den Omas. Sie schläft regelmäßig bei den Großeltern. Also sie hat auch sichere Anbindungen außer uns, sag ich mal, für den Fall der Fälle, wo es uns schlechter gehen mag.
Also ein breites Netzwerk,
ja,
so
genau.
Uns unter ihr gespannt.
Genau, was so Sicherheit verschafft, was uns allen Sicherheit verschafft.
Schön. Und die Beziehung zwischen Lotta und Fine, wie ist die?
Ja, die ist von Anfang an sehr, sehr besonders. Also die Lotta hat die Fine schon kennengelernt im ersten Krankenhaus sozusagen. Ganz kurz, so eine Stunde, bevor es dann stressig wurde sozusagen. Mhm. Und sie war sofort verliebt in die Fine. Und sie ist es auch geblieben. Also sie hat sehr wertfrei und bedingungslos die Fine geliebt. Von Anfang an. Und das ist auch immer so geblieben. Und alle Zweifel, die wir als Erwachsene vielleicht hatten und als Eltern hatten, hatte die Lotta nicht. Das ist ihre Schwester, die ist so, wie es ist. Sie ist und die ist toll.
Dieser Vergleich mit anderen war bei Lotta gar nicht angelegt.
Nein, nein. Mhm. Also jetzt hat sie das, wenn man so mit ihr spricht, ja so, dass sie sagt, ja, ich bin traurig, weil ich kann ja gar nicht mit der Fine spielen. Also ich spiele ja trotzdem mit ihr, aber eigentlich kann die Fine nicht mit mir spielen. Ja, so. Also das macht sie schon traurig und das hätte sie lieber anders, aber das ist, wie es ist. Das wird auch nicht diskutiert, so ist es nun mal.
Mhm.
Ja. Ja.
Und kann ich auch noch fragen, welche Auswirkungen die neue Lebenssituation oder die Erkrankung von Fine auf ihre Beziehung hatte, also als Paar, auf ihre Ehe?
Ja.
Sie sagen jederzeit, wenn irgendeine Frage nicht okay ist.
Ja,
super.
Ich finde es nur gerade witzig, weil ich habe gestern die Frage hier gelesen und habe sie meinem Mann gestellt und der hat gesagt, ja, eine ganz große, also das bestimmt ja alles. Und ich dachte,
ja.
Ich dachte keine. Ja.
Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, es hat keine Auswirkung, außer dass es uns vielleicht noch mehr zusammenschweißt. Natürlich hat es aber eigentlich eine große Auswirkung, weil es eben den ganzen Alltag bestimmt. Es bestimmt auch besondere Situationen, Urlaube, Feste. Ja, man muss es immer mitdenken. Aber so als Paar, finde ich, hat es uns eher zusammengeschweißt. Und ganz wichtig ist da, glaube ich, ganz viel zu sprechen und auch sich trauen, Sachen anzusprechen, die vielleicht man selber oder wo man selber weiß, gesellschaftlich jetzt komisch, aber ja, man muss es doch mal gesagt haben. Also ich nenne mal kurz ein Beispiel.
Gerne.
Dass wir die Diagnose von der Fine bekommen haben. Also die Fine hat quasi nach ihrer ersten Hirnschädigung, ein Jahr nach ihrer ersten Hirnschädigung, noch eine Hirnschädigung bekommen, eine schwerere, schlimmere, und der Zustand hat sich sehr verschlechtert. Und wurde dann auch erst palliativ sozusagen. Und als wir das erfahren haben, dachte ich noch, ich glaube eine Stunde später, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ich wollte zwei Kinder und dann haben wir nur noch eins. Was machen wir denn? Wir müssen noch ein Kind kriegen, so ungefähr. Und ich habe es so ein paar Stunden mit mir rumgeschleppt und dann habe ich es irgendwann aber von meinem Mann angesprochen und er sagte, ja, ich denke das Gleiche. Und das war sehr entlastend.
Oh, das glaube ich.
Das war ganz entlastend. Und witzigerweise haben wir es zwei Tage später der Lotta gesagt. Und die Lotta hat gesagt, also die hatte genau den gleichen Gedanken und hat ihn sofort ausgesprochen und hat gesagt, ja, okay, ich wollte aber eine Schwester, dann müsst ihr jetzt einfach noch ein Baby kriegen. Das nennen wir dann auch Fine. Und dann Sache geklärt.
Ja.
Und wir so, nein, fast, ja. So machen wir es nicht. Ja, aber gute Idee. Ja.
Also eine ganz große Offenheit allen Themen gegenüber.
Genau, genau. So komisch man sie finden mag und so schwierig und wie man es, also manchmal sind es Sachen, die verurteile ich selber quasi, weil ich sie denke. Und das finde ich sehr schlimm und sehr traurig eigentlich, dass ich so gesellschaftlich vorgeformt bin quasi und Sachen und mich rechtfertigen muss vor mir selber, weil ich Sachen denke. quasi. Ja. Und das ist sehr entlastend, das auszusprechen und dann einfach Verständnis dafür zu bekommen oder sogar, das habe ich auch gedacht.
Ah, oh, das glaube ich.
Ja, das ist sehr wichtig, sehr, 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 sehr wichtig.
Schön, dass Sie das sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Mich würde noch interessieren, welche Dinge, Routinen oder Strukturen für Sie als Familie hilfreich geworden sind. Fällt Ihnen da irgendwas ein? Also irgendein Ritual, irgendeine Struktur, die Ihnen Halt gibt, die...
Das sind sehr viele Sachen eigentlich. Also wir haben einige Rituale, die so uns Sicherheit geben in unserem normalen Alltag, wie zum Beispiel das gemeinsame Abendessen, wo die Fine eben auch dabei ist, auch wenn sie ja nicht selber essen kann und wenn sie vielleicht andere Zeiten hat. Aber sie kommt dazu, wenn sie wach ist, in ihrem Stühlchen, wenn sie nicht wach ist, eben im Bettchen. Wir haben ein Bettchen im Wohnraum sozusagen, wo die Fine drin liegen kann, wo wir Räder drunter gemacht haben, was überall mit kann. Und dann ist sie dabei. Und dann ist immer dasselbe. Dann essen wir zusammen und erzählen uns vom Tag und wir gehen danach hoch und es gibt in Fines Zimmer eine Zeit für Geschichten und dann gehen die Mädels schlafen sozusagen.
Schön.
Ja. Oder es gibt so Sachen, die für uns alle wichtig sind, die auch für die Lotta sehr wichtig sind, wie zum Beispiel, dass immer, wenn keine Nachtschwester bei der Fine ist, das ist an 5 Tagen in der Woche der Fall, aber wenn keine da ist an den 2 Tagen, schläft immer die Lotta bei der Fine. Und das ist ja sehr wichtig.
Übernimmt die Nachtwache.
Ja, sozusagen die Nachtschwester in doppelter Funktion.
Schön.
Ja, sie schläft Gott sei Dank und überschläft auch alle Medikamentengaben und so, aber sie ist da und es ist ihr sehr wichtig, bei ihr zu sein.
Ja, auch so vielleicht ein bisschen mit Verantwortung zu übernehmen. Und
auf jeden Fall.
Auf ihre kleine Schwester zu gucken.
Genau, das macht sie übrigens überhaupt sehr, sehr viel. Sie ist quasi Fines Schwester, Nachtschwester, Krankenschwester, Anwältin. Also wir hatten viele Gespräche in den letzten Monaten über die Kita. Die Lotta wollte unbedingt, dass die Fine in die Kita geht. Und wir hatten das auch schon mal geplant. Dann kam aber die zweite Hirnschädigung und dann dachten wir, ja, ist jetzt nicht mehr so toll, lassen wir es lieber. Und jetzt in den letzten Monaten hat die Lotta sehr stark für die Fine gekämpft, dass ich bitte in der Kita anrufen soll, weil die Fine den Kita-Platz braucht, weil ihr langweilig ist mit mir und mit den Omas. Das wollen keine Kinder, nur mit Omas und mit Mamas.
Ja, da hat sie recht.
Rumhängen, genau. Und zudem soll sie Freundinnen finden und das geht in der Kita. Ja. So, dass ich tatsächlich dann vor 3 Wochen, glaube ich, angerufen habe in der Kita und gefragt habe, wie es aussieht, wie wir planen können, die Fine nochmal kommen zu lassen.
Ja. Das heißt, sie steht wieder auf der Warteliste?
Ja, schon ein bisschen mehr als auf der Warteliste, denn sie hatte immer den Platz. Aha. Ich habe aber gesagt, vielleicht solange die Grippewelle noch läuft, bitte nicht. Und ja, ich erwarte quasi einen Anruf. Sie wollten mit dem Team besprechen, wie sie das gewährleisten können, einen guten Platz für die Fine zu haben. Ja, und dann besprechen wir es.
Schön.
Es kann sein, dass es auch in Begleitung mit mir wird. Dann muss ich gucken, wie es eben geht mit der Arbeit, neben der Arbeit, wie wir das machen. Oder ob wir sie einfach ab und zu mal besuchen gehen in der Kita, die Kinder. Wir werden sehen.
Ja. Haben Sie eigentlich auch Kontakt zu anderen betroffenen Familien aufgenommen?
Zu betroffenen Familien mit der gleichen Diagnose wie Fine hat eher weniger, weil es, ich glaube, in Deutschland ein Kind gibt, was aber schon über 10 ist. Und sonst sind die halt sehr auf der Welt verteilt, diese, weiß ich nicht, in der Literatur steht 20 auf der Welt, es sind aber mehr und es werden auch immer mehr. Die Diagnose wird gerade bekannter, habe ich so das Gefühl.
Okay.
Und die Dunkelziffer mag auch sehr viel höher sein, als jetzt die offiziellen Zahlen das sind, habe ich nur über Facebook, also über eine Facebook-Gruppe.
Und ist das eine Unterstützung für Sie? Ist es hilfreich, sich mit anderen Eltern auszutauschen?
Bis zur zweiten Hirnschädigung, die alles sehr viel schlimmer gemacht hat, war es das auf jeden Fall, weil so alle Kinder sich gleich viele Probleme gemacht haben, wie zum Beispiel sich die Lippen zerbeißen, sich die Augen zerkratzen und das ganz furchtbar spannend finden. Und es war sehr entlastend zu sehen, okay, die machen das irgendwie alle in diesem und diesem Alter und das und das und das kann man dagegen machen und der hat das ausprobiert und der hat das ausprobiert und das ist eine gute Methode und das könnte noch was sein. Also das war sehr hilfreich, weil sich eben keiner auskennt. Keiner kennt sich aus. Was macht man mit einem kleinen Baby, was gerade die ersten Zähne bekommt und zerbeißt sich schrecklich die Lippen? Also jetzt hatten wir das Glück und haben eine Zahnärztin gefunden, die Fine ganz viel Zeit gewidmet hat und ganz viel Zeit geopfert hat, ihr da zu helfen und neue Wege auch gefunden hat, eine kleine Form gemacht hat, um Fine eine Zahnschiene machen zu können, damit sie sich nicht so zerbeißen kann. Aber das hat auch mit Glück zu tun. Also man findet nicht immer Ärzte, die dann wirklich so viel investieren, sage ich mal, um einem Einzelnen zu helfen.
Ja, das glaube ich.
Ja, von daher war das schon entlastend, auch diese Facebook-Gruppe zu haben und zu sehen, was haben denn andere gemacht und was haben die probiert. Ja, und auch die Entwicklungsschritte mitzusehen, das war auch sehr schön. So sehr schön zu sehen, boah, was können denn die Kinder erreichen, auch wenn es am Anfang aussieht, als ging es so langsam und sie würden wirklich sehr, sehr wenig verstehen. Und es geht aber doch voran und die Kinder haben einfach Spaß an ihrem Leben. Und das war sehr schön zu beobachten. Das ist es auch immer noch. Es ist sehr schön, immer noch das zu beobachten, auch wenn die Fine jetzt noch ein deutlich reduzierteres Tempo hat, sage ich mal.
Aber ich denke auch, so wie Sie es vorhin auch schon angesprochen haben, dieses Expertentum liegt dann irgendwann bei den Eltern. Also, weil Sie haben ja auch gemeint, kein Arzt setzt sich dann wirklich hin und schaut nur Fine an und sucht da die Diagnose zusammen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, sich dann mit Eltern auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen, ist schon einfach, ja, es ist dann wie so ein Expertenpool irgendwie, wo man sich seine Infos raussuchen kann.
Ja, genau, das ist sehr gut. Da kann man wirklich viel von profitieren, finde ich.
Wie hat Ihr Umfeld reagiert, dass Fine sich nicht wie andere Kinder entwickelt?
Sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, alle durchweg stehen hinter uns, stärken uns. Viele sind eben traurig. Viele sind stärkend. Es hat sich ein bisschen auch geändert. Also am Anfang, als Fine, sage ich mal, eine normale Behinderung hatte, war es auch anders oder haben Leute anders reagiert wie jetzt in der Palliativsituation? Das hat nochmal irgendwie viel geändert. Also da gibt es Leute, die sagen jetzt, oh, ich würde alles tun, um irgendwie dieses Leben zu retten und ich würde überall hinreisen, um zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Die Medizin ist doch so weit, wo wir uns ein bisschen davor schützen und sagen, ja, das ist möglich, aber man kann, also realistischerweise kann man nicht ein Gehirn, was schon deformiert ist und sich dann noch in seiner Masse quasi verändert hat. Das Stammhirn, da ist auch nichts zu machen. Also realistischerweise brauchen wir nicht mit diesem Kind von Hühnerhot zu reisen, sondern wir machen es, also wir haben es akzeptiert und machen das Beste daraus, so wie wir es jetzt sehen. Also ist möglich, dass andere Familien das eben anders machen wollen. Das dürfen sie und wir haben uns eben dafür entschieden, diesen Weg so zu gehen. Ja, also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Am Anfang hat mich am meisten traurig gemacht, wenn es nicht ernst genommen wurde.
Das also, glaube ich, ja.
Wenn ganz viele sagen dann, also zum Beispiel am Anfang, unser Kind hat auch nicht gegessen. Der hat auch 2 Wochen gebraucht. Ja, also das war die ersten 2 Wochen vielleicht entlastend, weil man dachte, ah ja, schön,
kommt
vielleicht kommt es ja noch, genau. Aber so nach einem halben Jahr will man das nicht hören. Also ich wollte das nicht hören. Ich will nicht nach einem halben Jahr hören, wenn ich merke, mein Kind entwickelt sich wirklich, wirklich langsam und es ist wirklich, wirklich schwer beeinträchtigt, dann will ich nicht hören. Oh, bei meinem Kind haben sie auch gesagt, es wäre schwer behindert und ist ganz gesund.
Ja,
kann sein. Andere Geschichte.
Ja.
Es ist bei uns nicht so. Und ich bin nicht 15 und renne mit meinem gemalten Bild rum und sage, oh, wie hässlich, damit andere mir sagen, wie schön es ist. Nein,
das ist ein gutes Beispiel.
Was anderes. Es ist was anderes und da möchte ich ernst genommen werden und ich möchte nicht, dass Leute das runterspielen oder irgendwelche hoffnungsvollen Sachen sagen, die einfach nicht realistisch sind.
Ja, oder auch Ratschläge geben oder glauben zu wissen, wie es geht.
Ja, genau. Gibt's auch, davon gibt es auch einige Beispiele. Ja, da muss man echt so auf Durchzug schalten und denken,
Klar muss man aber auch können. Also ich denke jetzt gerade, wenn dann auch mal Phasen kommen, wo man wirklich erschöpft ist und auch nicht mehr kann, gibt es solche Phasen auch bei Ihnen, dass Sie manchmal einfach denken, boah, ich weiß gerade nicht, wo ich die Kraft hernehmen soll?
Ja, die gibt es aber eher ganz temporär. Also das sind dann eher mal Abende oder von mir aus auch 2-3 Tage. Aber es gab jetzt bei uns noch nicht so ganze lange Phasen, wo es uns so ging oder wo wir so sehr erschöpft waren.
Wissen Sie, was dann hilft in dieser Zeit? Also haben Sie da irgendwas oder wissen Sie, es geht einfach auch wieder vorbei von selbst?
Also bei uns ist es so, dass es oft wir uns als Paar ausgleichen. Also das ist uns schon oft aufgefallen, wenn der eine irgendwie sehr erschöpft ist, dass der andere dann aber sagt, ey komm, weitermachen oder ruhe dich eben aus und ich mache jetzt. Also dass einer immer fit genug ist, um den anderen irgendwie aus der Phase rauszuholen quasi. Ja. Oder eben so lange zu überbrücken, bis es dem wieder besser geht. Das war bisher immer so. Und dann finde ich, dass mir jetzt ganz viel hilft, auch in Aktion zu treten. Also mir hilft es sehr, dass die Lotta da ist zum Beispiel. Also könnte mich jetzt nicht morgens ins Bett legen und nicht aufstehen mit der Fine. Alleine könnte ich das vielleicht und könnte den ganzen Tag hier rumheulen. Aber mit der Lotta geht das nicht. Die Lotta ist fröhlich und die Lotta steckt auch an. Und die Lotta soll auch zu ihrem Spaß kommen und Ausflüge machen. Und die Lotta sorgt dann auch dafür, dass die Fine mitkommt. Und irgendwie hilft das, auch wenn man erschöpft war vielleicht, das hilft auch wieder zu Kraft zu kommen und schöne Momente zu erleben, die einem auch wieder Kraft geben.
Haben Sie auch ein unterstützendes Helfernetz? Also spielt da jemand eine besonders große Rolle?
Die Familie spielt bei uns schon eine sehr große Rolle.
Ja.
Ohne die könnten wir jetzt nicht so weitermachen wie, also ich sag mal, wir leben quasi so weiter, als wäre nichts. Also so wie vorher, wir sind eben so eine normale Familie quasi. Mein Mann arbeitet, er hat sich noch entschieden, seinen Doktor zu machen. Das heißt, das hat er auch dieses Jahr erst angefangen und ich bin wahnsinnig stolz und froh für ihn auch, weil es so ein Traum ist, dass er das macht und hoffe auch, dass wir das hinkriegen, da auch ihn so zu entlasten, dass er das eben gut machen kann. Ich gehe weiter arbeiten, das tut mir auch sehr gut. Wobei ich am Anfang dachte, als die Palliativdiagnose kam, dachte ich, oh Gott, ich will jede Minute mit Delfine verbringen und will sie nie wieder loslassen. So. Mhm. Und nach 3 Monaten dachte ich aber, ja gut, wer weiß, also palliativ heißt offensichtlich nicht, stirbt jetzt dieses Jahr.
Ja, genau.
Sondern das ist doch ein sehr dehnbarer Begriff. Und ich möchte vielleicht nicht noch 10 Jahre hier sitzen und quasi Krankenbesuch empfangen und mit Omas hier Kaffeeklatsch machen. Mhm. Nö. Und dann haben wir mit den Omas gesprochen, die sehr froh sind, die uns sehr entlasten, die nämlich auf die Fine aufpassen, während ich arbeiten gehe auch. Oder während wir beide arbeiten gehen. Also die haben sich das aufgeteilt, jede Oma passt 1,5 Tage sozusagen auf die Fine auf, ist hier, wenn die Lotta nach Hause kommt. Ja. Und das ist sehr entlastend, dass wir deshalb so normal wie möglich weitermachen können. Und dann gibt's ganz viele rundherum, also auch die Opas, die sich auch trauen, mit der Fine alleine zu sein, kürzere Abschnitte allerdings als jetzt die Omas. Oder auch Nachbarn oder Freunde. Also es gibt ein ganz großes Netz, die ich jetzt anrufen könnte, wenn irgendwas wäre, die auch mit der Fine hier bleiben könnten, eine gewisse Zeit. Ja. Und dann gibt's natürlich noch ein professionelles Netzwerk.
Wollte ich gerade fragen, genau, nehmen Sie da auch Entlastungsangebote in Anspruch von außerhalb?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren immer sehr froh mit der Hilfe von der Villa Kunterbund, mit der medizinischen Nachsorge, die eben ganz viel administrativ auch unterstützt haben, aber auch, wo die Psychologin sitzt, mit der die Lotta gesprochen hat, die uns immer auch geholfen haben und auch im Krankenhaus betreut haben und da sag ich mal, bei Laune gehalten haben in so längeren Krankenhausphasen.
Ja.
Dann gibt's jetzt die Nestwärme in Trier, die mit Intensivpflegekräften die Fine in der Nacht betreuen, 5-mal die Woche.
Super.
Ja, das gibt's schon. Dann gibt's den Kinderhospizdienst, also SAPV-Team aus dem Saarland, die einmal die Woche kommen, nach der Fine schauen, die jederzeit hier wären, wenn was Schlimmeres wäre oder wenn wir unsicher wären, wenn irgendwas mit der Fine eben ist, was uns komisch vorkommt, dann können wir dort jederzeit anrufen und eben sie wären auch innerhalb einer Stunde hier.
Ja, super.
Und damit sind wir auch gerade so froh, weil es eben einfach eine andere medizinische Betreuung ist als die im Krankenhaus. Nämlich keine unbedingt lebenserhaltende Maßnahmen, sondern eben auch Maßnahmen, die vielleicht manchmal alternativ sind oder die eben nicht unbedingt Leben retten wollen, was in unserem Sinne ist, weil Fines Leben ist sehr anstrengend, schätze ich. Also ich muss es ja nicht leben, aber es ist sehr anstrengend, wenig schön. Ja, ich weiß nicht, wie genau es beschreiben soll. Aber die Fine ist kognitiv sehr, 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 sehr schwach. Von ihrer Wahrnehmung her sehr, sehr, sehr reduziert und stelle ich mir einfach auch platt gesagt sehr langweilig vor. Also natürlich machen wir dann das Beste draus und wir versuchen schöne Momente zu gestalten und das machen wir auch so gut es geht, aber trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt das lebenswerteste Leben, glaube ich, was die Fine führt und ich wollte es nicht auf Heller und Pfennig verlängern wollen.
Und dieses SAPV-Team, was Sie gerade erwähnt haben, das hat dann mit Ihnen auch ganz, wie soll ich sagen, ganz bewusst und achtsam auch dieses Gespräch geführt über Maßnahmen, die Sie machen können oder eben auch nicht?
Genau, genau. Es geht zum Beispiel dort, also zum Beispiel geht es um Harnwegsinfekte. Schon im Krankenhaus habe ich mir gedacht, also bei dem letzten Krankenhausaufenthalt, der die letzte schlimme Diagnose mit sich brachte sozusagen, habe ich mir gedacht, was ist denn beim nächsten Harnwegsinfekt? Ich fahre doch jetzt nicht mit ihr ins Krankenhaus und sie muss noch intravenös behandelt werden über 2 Wochen, die Zugänge gehen kaputt. Sie muss leiden, in Räumlichkeiten sein, die einfach nicht so schön sind wie zu Hause.
Ja.
Das gibt's doch nicht. Das muss doch nicht sein.
Mhm.
Und dann sagt das Krankenhaus, ja, doch, das muss schon sein. Sie können sie ja jetzt nicht an einem Harnwegsinfekt sterben lassen. Ich dachte mir so, also an einer Hirnschädigung darf es sich sterben lassen, aber jetzt daran nicht, okay, finde ich komisch. Wo das Palliativteam sagt, nee, das werden Sie entscheiden.
Mhm.
Sie entscheiden, dass Sie gucken dann, wie Sie das möchten, wie die Fine, was Sie denken, was gut für die Fine ist, was Sie denken, was gut für Sie ist, und dann entscheiden Sie das. Müssen gar nichts. So, das ist sehr entlastend und entlastend, das auch zu hören.
Ja, also das kann ich
mir vorstellen. Ärzte im Krankenhaus denken, oder das ist ja auch ihre Pflicht, die möchten Leben erhalten, wenn das geht. Und bei der Hirnschädigung geht es eben nicht, und bei anderen Sachen geht das und dann wollen sie das auch machen.
Mhm.
Und die Palliativmediziner unterstützen einen da schon anders und erlauben einem Sachen zu denken, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so erlaubt sind. Ja.
Das stelle ich mir wirklich auch entlastend vor.
Das ist wirklich sehr entlastend. Und auch, also wir haben dann eine andere Lösung gefunden für diese Harnwegsinfekte, nämlich, dass die Fine einfach ein Medikament bekommt, was nicht für ihr Alter zugelassen ist, weil es Langzeitschäden haben könnte, was Leber und so betrifft. Und wo wir gesagt haben, ja gut, Langzeitschäden sind egal. Wir wollen jetzt das Leben so einfach wie möglich für die Fine gestalten, so schmerzfrei wie möglich gestalten und so schön wie möglich gestalten. Und dazu gehört eben nicht Zugänge im Krankenhaus. Dann eben, also wenn sie dann noch mit 15 oder 20 einen Leberschaden hat, dann ist es anders gelaufen als prophezeit. Dann ist es so, dann machen wir dann auch das Beste draus. Aber jetzt haben wir es so entschieden und sind auch froh damit und sind froh, da gestärkt worden zu sein.
Und das bedeutet ja auch palliativ. Also da ist ja auch das Missverständnis oft, dass in vielen Köpfen der Gedanke ist, palliativ bedeutet bald sterben. Aber palliativ bedeutet vor allem auch Lebensqualität schaffen, Schmerzfreiheit und für die gerade passende Situation die beste Möglichkeit zu finden.
Genau, genau. Und das ist ein Umdenken, was immer noch stattfindet. Also das muss ich schon sagen. Wir sind letztes Jahr im Mai aus dem Krankenhaus gegangen und wir dachten einfach, die Fine stirbt bald. Sie stirbt jetzt bald. Sie wird ihren nächsten Geburtstag nicht erleben. Mhm. Und die Fine hat aber ihren nächsten Geburtstag erlebt. Mhm. Und sie hatte jetzt wirklich auch ein paar Wochen ohne große Katastrophen leben dürfen. Ja, und wir lernen immer weiter mit der Fine, mit der Diagnose zu leben und nicht zu sterben, sondern mit ihr zu leben.
Ja. Hat sich Ihre Lebenseinstellung durch Fines Erkrankung auch geändert? Also irgendwie Ihre Werte, Prioritäten, haben Sie da was an sich beobachtet?
Ich denke eigentlich wenig, dass wir immer schon so ähnlich gelebt haben. Aber natürlich finden wir jetzt auch eher so das kleine Glück. Also wir sind ja jetzt nicht unglücklich mit unserer Tochter Fine, weil sie sich so langsam entwickelt. Nein, wir freuen uns über jeden Tag, wo sie irgendwie gut geht, wo sie vielleicht mal kurz lächelt oder wir uns angeschaut fühlen, ob es jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Also wir haben noch mehr gelernt, uns das Leben vielleicht schön zu reden, aber es ist auch schön. Mhm. Also es macht Sinn, sich das Leben schön zu reden und sich keine Probleme einzureden, wo keine Sinn oder es sich noch schlimmer zu reden, als es ist. Mhm. Macht keinen Sinn. Also ich glaube, da sind wir einfach noch, da waren wir immer ganz gut drin und wir sind einfach noch besser darin geworden.
Mhm. Gibt es auch was, was die anderen Familien mit auf den Weg geben möchten, die noch ganz am Anfang stehen?
Ja, mir ist wichtig, dass die Familien ihren Weg finden. Mir ist wichtig, dass sie ihren Weg finden, dass sie ihn vor sich vertreten müssen und vor sonst keinem. Sie sollen nicht den Weg gehen, den Ärzte empfehlen oder den irgendwie die Gesellschaft vorzugeben scheint. Also das ist ja ganz viel Thema, auch bei Abtreibungen oder späten oder frühen Abtreibungen, wenn Kinder eventuell Behinderungen haben könnten. Also ich verurteile überhaupt keinen, der dann eine Abtreibung vornimmt.
Mhm.
Aber bitte geht den Weg, der eurer ist,
ja,
den ihr gut findet und den ihr vertreten könnt und den ihr leben möchtet und müsst.
Das war auch so der Hintergedanke, als wir uns überlegt haben, wie wir den Podcast auch nennen sollten und haben dann uns ja für Wegbegleiter entschieden, weil der individuelle Weg begleitet, nur, also in Anführungszeichen nur begleitet werden soll und nicht vorgegeben werden soll. Und dass jede Familie ihren ganz eigenen Weg finden darf und muss, was nicht immer einfach ist, aber einfach wichtig. Ja, schön, dass Sie das auch nochmal so sagen.
Ja, das ist auch das Allerwichtigste. Also ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass es irgendwie kein vorgegebener Weg ist. Dass es der Weg ist, der eben zu dieser Familie passt. Völlig individuell.
Ja. Und gibt's auch was, was Sie unsere Gesellschaft sozusagen im Umgang mit Familien mit einem schwerkranken Kind mitgeben möchten oder sagen möchten?
Ja, das betrifft eigentlich auch, dass diese Familien eben zu stärken, die ihren Weg gehen. Mhm. Also bitte Gesellschaft, verallgemeinere nicht alles.
Ja.
Also nicht, wie man trauern soll, wie man glücklich sein soll, wie man Familie sein soll. Es ist individuell. Jede Familie mit gesunden Kindern ist individuell und jede Familie mit Kindern, die irgendwie besondere Krankheiten, Behinderungen oder weiß ich nicht was haben, ist vielleicht noch ein bisschen individueller und verurteilt es nicht. Stärkt Familien und lasst sie in Ruhe. Lasst sie lieber in Ruhe, als irgendwelche Ratschläge zu geben, die eben eure sind und nicht die dieser Familie. Und vielleicht noch, sprecht mit uns. Sprecht mit uns, und zwar mit uns und nicht hinter uns. Und schweigt nicht dieses Thema tot. Ja, das wäre mir auch noch wichtig. Also ich verstehe es auch einfach nicht, warum man über Tod nicht sprechen kann. Er gehört nun mal dazu. Ist da, dann könnten wir doch einfach drüber sprechen. Eigentlich.
Schön, dass Sie das auch nochmal so sagen. Ja, genau. Vielen Dank. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Also vielen Dank. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch sagen soll. Also weil es so inhaltsvoll war und so persönlich auch. Also es war wirklich war jetzt auch sehr schön für mich. Darf ich Ihnen aber noch 3 Fragen zum Abschluss stellen? Wenn Sie heute Ihrem früheren Ich etwas mit auf den Weg geben könnten, was wäre das?
Sei du. Steh zu dir. Steh zu deinen Entscheidungen. Und mach das Beste draus.
Und wenn Sie als Familie so einen Tag ganz ohne Grenzen hätten, also weder finanzielle, also keine finanziellen Grenzen, keine gesundheitlichen Grenzen, was würden Sie machen?
Mir fällt gar nichts ein. Leben.
Schön. Ja. Ja.
Ja. Also ich glaube, was wir so auch machen. Ich würde das Beste draus machen, wie wir es gerade so machen.
Mit welchem Gefühl gehen Sie aus dem Gespräch? Wie geht's Ihnen jetzt?
Ganz gut geht's mir.
Ja?
Ja, bin sehr froh, dass Sie mich zu dem Gespräch eingeladen haben. Ich bin froh, über das Thema sprechen zu können und ich hoffe, dass es vielleicht auch Familien stärken kann. Und ich hoffe, dass es Familien, die keine Stärkung brauchen, sondern schon stark sind, dazu animiert, andere individuell sein zu lassen.
Ja.
Ja. Und ihren Weg eben zu gehen. Und also es ist nicht so, als würde man keine Hilfe brauchen. Wir brauchen auch Hilfe. Wir brauchen sogar sehr viel Hilfe. Aber die besteht eben nicht aus guten Ratschlägen oder hätte oder bei mir war es so, sondern viel praktischer.
Doch, das ist, hoffe ich wirklich auch. Also dass sich jetzt auch vielleicht aufgrund des Gesprächs, was wir jetzt geführt haben, dass sich andere Familien, eine andere Mutter, ein anderer Vater auch meldet und auch sagt, ich würde auch gerne meine Geschichte erzählen und ich würde auch gerne was mitgeben und will auch offen drüber sprechen, über den Tod, über die Krankheit, über unser Leben, aber vor allem auch, das wir führen als Familie und unseren Weg.
Ja. Ja. Ich würde ihn auch gerne hören.
Ja, ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt richtig bald schön auf die Reihe kriegen.
Schön.
Ja.
Ich drücke die Daumen.
Bitte?
Ich drücke die Daumen.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Und genau, wenn Sie auch noch Ideen haben oder auch andere Eltern oder auch Themenvorschläge, wir haben ja ganz freie Hand. Wir können hier alles besprechen. Und Sie hatten vorhin auch die Nestwärme angesprochen und da gibt's ja auch diesen, ich glaube, Sie machen da auch die Ausbildung zur Trainerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist richtig. Ja, genau. Ich habe im Oktober oder September, im September den Resilienz-Practitioner-Kurs gemacht, was eine ganz tolle Erfahrung war. Zwar bin ich, glaube ich, von Grund auf eher ein resilienter Typ, aber es ist auch wichtig, sich der Sache eben bewusst zu sein und wenn es eben mal Momente gibt, die nicht so doll sind, sich wieder bewusst zu werden, achtsam mit sich zu sein, was eben Faktoren sind, die das erhöhen können. Und das ist sehr wichtig, ja.
Ja, wir haben viele Möglichkeiten, viele Themen. Ich danke Ihnen so sehr. Das war echt richtig, richtig gut.
Ja, gerne, gerne.
Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info@kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut!